HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Wir wollen Glyphosat in Europa nicht haben. Wir wollen das nicht auf unseren Tellern. Wir wollen das nicht in unserem Körper.
Ein Teil der Herausforderung ist, dass es so viele Fehlinformationen gibt, wo Lebensmittel herkommen, was auf dem Teller ankommt und was Landwirte heute tun.
Die Übernahme von Monsanto durch Bayer sorgt überall in Europa zu Recht für Empörung.
Die Wirkungen dieses Mittels sind ganz gewaltig, denn sie töten damit alle Pflanzen ab.
How to feed an additional 3 billion people in the world by 2050.
Wenn ich sehe, wie viel weniger Bienen jedes Jahr draußen sind, wenn ich sehe, wie man auf die Felder schaut, da steht nur noch Monokultur, da bin ich einfach fest davon überzeugt, dass wir ein Zeichen setzen müssen.
Our right is to have safe food. Without residues.
Wir haben ein Recht auf sichere Lebensmittel, ohne Gifte, die unseren Körper angreifen, wenn wir es essen oder die Bauern in Argentinien Glyphosat zum Beispiel einatmen.
You know, breathing glyphosate, for example.
Es könnte krebserregend sein und wenn es das wäre, müsste man es verbieten, das Glyphosat. Sollte man schon, wenn der Verdacht besteht, sagt die Internationale Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation. Ist aber unbedenklich, sagt das Bundesamt für Risikobewertung und muss sich vorwerfen lassen, sein Gutachten beim Glyphosathersteller Monsanto abgeschrieben zu haben. Wie die Ähren im Wind wogen die Argumente über das Feld. Was dabei gerne übersehen wird, ist, was Glyphosat und alle ähnlichen Mittel auf eben diesen Feldern anrichten. Wo sie hingesprüht werden, wächst kein Kraut mehr. Glyphosat ist nämlich ein sogenanntes Totalherbizid. Das heißt, es vernichtet einfach alles normale pflanzliche Leben, auf das es trifft. Und nicht nur das. Glyphosat tötet oder schädigt auch Pilze und Mikroorganismen, die für das Leben im Boden wichtig sind. Es stirbt auch Leben, das gar nicht getroffen werden soll, das aber unser aller Lebensgrundlage ist. Eben das Leben im Boden, dann die Insekten, denen wir die Lebensgrundlage, die Pflanzen entziehen und nach ihnen die Vögel. Ob das so weitergehen darf, muss die Europäische Union jetzt entscheiden. Offene Feldschlacht. Der Kampf um Glyphosat, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Ob Glyphosat weiter benutzt werden darf in Europa, müsste, muss man eigentlich sagen, die Europäische Union jetzt entscheiden. Eigentlich. Heute war wieder so ein Termin, an dem sie hätte müssen. Und wieder hat sie es nicht getan, weil sie sich nicht einig sind, die Mitgliedsländer, die EU-Kommission und das Europaparlament.
Das Dossier Neuzulassung von Glyphosat liegt schon seit Jahren auf den Tischen der EU-Institutionen, übrigens unter Federführung von Deutschland, was später noch einmal wichtig werden soll. Der Streit um Glyphosat beginnt 2015. Eine Untersuchung der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC, die zur Weltgesundheitsorganisation gehört, stuft das Mittel, nach Auswertung etlicher Studien, als krebserregend ein. Und zwar nicht nur für Ratten und Mäuse in Laborkäfigen, so IARC-Experte Kurt Streif.
Wir haben das eben auch aufgrund der epidemiologischen Studien tatsächlich gesehen, dass eben Landwirte, die mit Glyphosat gearbeitet haben, ein erhöhtes Risiko für Lymphknotenkrebs aufwiesen.
Ein agrarpolitisches Erdbeben, denn seit über 40 Jahren kommt Glyphosat auf Äckern und auch in Privatgärten zum Einsatz. Tausende Tonnen werden allein in Deutschland jedes Jahr verspritzt. Vor allem als Bestandteil des weltweit erfolgreichsten Unkrautvernichters Roundup vom Agrarkonzern Monsanto. Der versichert immer wieder:
Glyphosat ist als ein Totalherbizid von sehr großem Wert für die Landwirtschaft und es ist als Wirkstoff sehr sicher.
So ein Monsanto-Sprecher. Die Europäische Lebensmittelaufsicht und das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung sehen das genauso und geben grünes Licht für eine Neuzulassung von Glyphosat. Dessen Lizenz in der EU läuft im Juni 2016 aus. Ende 2015 plant die Kommission, Glyphosat für weitere 15 Jahre zuzulassen. Doch der Druck durch Umwelt- und Verbraucherschützer auf die Kommission nimmt mit der Krebsstudie immer mehr zu. Der Agrarexperte der Grünen im Europaparlament, Martin Häusling, kämpft seit Jahren gegen Glyphosat. Das Mittel werde vor allem zur Steigerung von Ernteerträgen eingesetzt, sagt er, indem es alles außer der resistenten Kulturpflanze tötet. Den Einschätzungen der zuständigen Behörden glaubt er nicht.
Wir haben in diesem ganzen Zulassungsverfahren so gut wie keine unabhängigen Prüfer. Die verlassen sich in der Masse und in der Mehrheit auf Studien, die die Industrie selber vorlegt.
Ein Vorwurf, der sich später durch interne Papiere des Konzerns Monsanto erhärten lässt. Jahrelang hatte der Agrarriese Studien manipuliert oder gleich selber in Auftrag gegeben, um Glyphosat für unbedenklich erklären zu lassen. Das EU-Parlament fordert im April 2016, dass Glyphosat nun nicht mehr für 15, sondern nur für 7 weitere Jahre zugelassen werden sollte, und zwar mit erheblichen Einschränkungen. Kein Einsatz nahe Parks und Spielplätzen und vor allem ein Verbot des privaten Gebrauchs werden gefordert. Die EU-Kommission reagiert. Aus ihren 15 Jahren Neuzulassung werden im Mai 2016 plötzlich 9 Jahre. Entscheiden aber müssen letztlich die EU-Länder, genauer deren Experten im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Saatgut, kurz PAF. Und hier bewegt sich gar nichts. Eine Entscheidung kommt nicht zustande, weil sich nicht genug Länder für eine Neuzulassung aussprechen und sich einige Länder, darunter Deutschland, enthalten, weil in Berlin das SPD-geführte Umwelt- und das CSU-geführte Agrarministerium miteinander im Clinch liegen, was die EU-Kommission mehr und mehr verärgert, wie ein Sprecher deutlich macht.
Der allerwichtigste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass jeder seine Verantwortung wahrnehmen muss. Und in diesem Fall sind die Mitgliedstaaten zuständig. Niemand wird sich hinter der Kommission verstecken können.
Doch auch im Mai 2016, wenige Wochen vor Ablauf der Glyphosat-Lizenz, ist nichts geklärt. Die Kommission sieht sich zu einer Notlösung gezwungen, um Klagen der Agrarkonzerne und Landwirte abzuwehren. Sie verlängert die laufende Lizenz eigenmächtig um 18 Monate. Zeit genug, damit auch die Europäische Chemieagentur ECHA Glyphosat untersuchen kann. Im März 2017 gibt ECHA schließlich bekannt:
Glyphosat should not be classified as a carcinogen.
Nicht krebserregend. Doch zu diesem Zeitpunkt haben die Agrarlobbyisten und Bauernverbände die Lobbyschlacht gegen krebskranke Landwirte, die Monsanto verklagen, und Umweltschützer, die in Europas Hauptstädten demonstrieren, längst verloren, während die EU-Länder die Entscheidung immer wieder vor sich herschieben. In dieser Woche nun legt das EU-Parlament noch einen drauf. Es verlangt, Glyphosat jetzt nur noch für weitere 5 Jahre zu genehmigen und dann komplett zu verbieten. Und die EU-Kommission reagiert prompt. Man habe jetzt das Ziel, so ein Sprecher am Dienstag,
to strive to reach between 5 to 7 years,
eine Verlängerung der Zulassung für 5 bis 7 Jahre zu erreichen, basierend auf der Risikobewertung des EU-Parlaments und allen verfügbaren Informationen.
And also in the light of all evidence available, both in Europe and internationally.
Die Kommission nimmt die Vorlage des Parlaments dankend an und schmeißt die heiße Kartoffel Glyphosat mit Schwung zurück in Richtung der Mitgliedsländer. Und was machen die? Sie lassen die Kartoffel fallen. Wieder einmal. Nur einen Tag nach der überraschenden Entscheidung der Kommission haben sie heute ihre Entscheidung wieder einmal verschoben. Die neue Frist für eine Entscheidung über Glyphosat ist übrigens der 15. Dezember 2017. Das ist in weniger als 2 Monaten.
Sebastian Schöbel hat den Streit über Glyphosat für uns zusammengefasst. Andreas Meyer-Feist, Korrespondent in Brüssel. Guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Was ist eigentlich genau heute passiert in Brüssel? Der zuständige Ausschuss PAF, von dem wir eben gehört haben, auf Ebene der Kommission, besetzt mit den Gesandten der Mitgliedsländer, hat was getan?
Ja, eigentlich überhaupt nichts. Also dieser Ausschuss hat Politik durch Nichtentscheiden gemacht, wie so oft. Und das ist ja auch typisch für viele Bereiche in der EU, aber eben beim Glyphosat-Thema sehr symptomatisch. Um Glyphosat zu stoppen oder neu zu genehmigen, um überhaupt zu klären, was damit geschehen soll, braucht es eine qualifizierte Mehrheit in diesem Kreis. Und diese Mehrheit ist genau austariert, um niemanden zu kurz kommen zu lassen. Das heißt, mindestens 16 Staaten müssen sich auf eine klare Position einigen. Und diese Staaten müssen dann mindestens 65% der EU-Bevölkerung hinter sich versammeln. Da gab es dann heute eine Probeabstimmung und es gab viele, die sich der Stimme enthalten haben, unter anderem auch Deutschland. Andere, die eigentlich mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben wollten und eher mit Glyphosat weiterleben wollten, die sind auch ins Wackeln gekommen, aber es reichte eben nicht, um tatsächlich irgendetwas zu entscheiden. Weder eine Genehmigung zu verlängern für eine gewisse Zeit, noch irgendetwas anderes. Und das ist schon ein Hammer.
Nun gibt es, Sie haben ja gesagt, Politik machen durch Nichtentscheiden ist ja offenbar das Phänomen. Es war ja schon einmal so, dass die Mitgliedstaaten sich nicht einig waren und wir haben es eben gehört und dann die EU-Kommission die Zulassung von Glyphosat ganz einfach um 18 Monate verlängert hat in eigener Vollständigkeit und Vollkommenheit. Ginge das jetzt wieder so?
Ja, das ist noch nicht der letzte Akt in diesem Schauspiel. Wir haben ja gerade gehört, am 15. Dezember läuft diese Genehmigung erstmal ab. Bis dahin muss was geschehen. Wenn man das einfach jetzt so laufen lässt und nichts tut, dann bedeutet das natürlich Milliardenklagen von Landwirten, von Herstellern. Sie wollen natürlich Rechtssicherheit haben. Und die kann man nicht einfach schaffen, indem man nicht entscheidet. Jetzt erstmal gibt es einen Berufungsausschuss, also dieses Gremium aus den Experten aus 28 Ländern, die kommen dann nochmal zusammen in etwas anderer Besetzung und dann wird noch einmal abgestimmt. Und gibt es dann auch keine klare Position in der nächsten oder übernächsten Woche für oder gegen Glyphosat, dann geht der schwarze Peter tatsächlich wieder an die EU-Kommission, also die heiße Kartoffel, die eigentlich nur noch lauwarm ist, geht wieder zu Jean-Claude Juncker. Und der müsste dann ein Machtwort sprechen, wenn sich die EU-Staaten nicht entscheiden können. Das hat er schon einmal getan in diesem Fall, denn der Streit ist sehr alt, das haben wir gehört. Die Glyphosat-Genehmigung wurde zuletzt noch einmal erteilt für 18 Monate, ganz einfach, damit man mehr Zeit hat, um sich endgültig zu entscheiden. Diese Frist läuft jetzt ab. Und ich glaube nicht, dass Jean-Claude Juncker Lust hat, diese Kartoffeln noch einmal aufzunehmen und noch einmal so eine Notregel zu erlassen, weil im Grunde bedeutet das natürlich, wenn er den schwarzen Peter hat, dann schimpfen wieder alle auf die EU-Kommission, die irgendetwas beschließt, was anderen nicht gefällt.
Sie haben das ja, ich wiederhole es nochmal, Politik durch Nichtentscheiden genannt und es sei symptomatisch, also dieses Beispiel Glyphosat, ist das so ein Lehrbeispiel, wie in der Europäischen Union mit heißen Kartoffeln umgegangen wird?
Ja, es ist überhaupt das klassische Beispiel, dass man sich eben wegduckt. Natürlich spielen da wirtschaftliche Interessen eine Rolle, vielleicht auch Lobbyismus, aber im Grunde ist es ein Thema, mit dem man sich nicht gerne befasst, was auch nicht besonders wählerwirksam ist, was nur Probleme macht. Und deswegen ist in dem Bereich eben nicht mitgestalten angesagt oder Verantwortungsgefühl zeigen oder Kompromissfähigkeit zeigen, sondern ganz einfach, man lässt das gehen. Und das Problem ist, in diesem großen Dreigestirn der EU, Parlament, EU-Kommission, auch die Länder, ist das ganz gut zu machen. Denn klare Verantwortlichkeiten sind oft eben dann auch nicht zu erkennen. Wenn eine Stelle versagt, wie jetzt zum Beispiel dieses Gremium, dann wird man die EU-Kommission dran kriegen und so weiter. Und es gibt eben aus diesen Problemen heraus tatsächlich Vorschläge, das zu ändern. Eben ganz andere Machtstrukturen zu schaffen, die auch verhindern sollen, dass man beim Thema wie Glyphosat oder anderen heiklen Themen weiterkommt und eben nicht in der Sackgasse landet.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir über die Europarede des französischen Präsidenten gesprochen haben, die er damals in der Sorbonne gehalten hat. Da hat Emmanuel Macron gesagt, die EU sei zu langsam und zu ineffizient. Das ist aber genau das, was sie zurzeit im Falle Glyphosat beweist, dass das stimmt. Und nun soll es doch demnächst diesen Reformgipfel geben. Ist da von diesem Gipfel ein Durchbruch zu erwarten, dass da solche Hängepartien wie beim Glyphosat zukünftig vermieden werden?
Ja, genau das hofft man, denn das Thema Glyphosat spielte auch jetzt beim letzten Gipfel eine Rolle und EU-Ratschef Tusk möchte, dass in Zukunft eben mehr auf Chefebene entschieden wird. So wird es kommen, wenn man sich weiter unten so schwer tut mit klaren Ansagen und Entscheidungen. Das Nachsehen haben dann aber zwei wichtige Institutionen in der europäischen Demokratie, einmal das Parlament und die Kommission. Diese beiden Institutionen müssen dann am Ende für das Machtgeschiebe zwischen den EU-Regierungen büßen mit weniger Macht, also sie bekommen weniger Macht. Und dann ist natürlich noch die Frage, wer sagt, dass Merkel, Macron und Kohl und Co. Kern oder Sebastian oder von der Österreich kurz tatsächlich dann auch besser oder anders entscheiden als Beamte, untergeordnete Beamte, die sowieso nur nach den Weisungen der Regierungschefs gehen und diesen Weisungen folgen. Also im Dauerstreit um Glyphosat wäre das unwahrscheinlich. Aber so wird es kommen, wenn man sich weiter unten nicht einig wird, auf der Chefebene mehr entschieden, aber das eben auf Kosten der europäischen Demokratie.
Aber die Chefebene ist doch gerade die Ebene, die sich gerade nicht entscheiden kann. Das Parlament hat ja gesagt, was es will.
Ja, aber es gibt eben auch die Regierungschefs und die haben es eben auf Beamte delegiert. Und wie immer, wenn man etwas delegiert, natürlich ist das auch etwas wie Wegducken. Und wenn sich dann die Regierungschefs zusammengesetzt haben, dann wird man sie nicht mehr so einfach rauslassen. Denn die können nicht am Abend sagen, naja, okay, wir entscheiden jetzt nicht. Wir haben da noch ein Berufungsgremium. Wir machen das erstmal nicht. Und im Zweifel ist Jean-Claude Juncker aus der EU-Kommission der Schuldige. Bei dem laden wir alles ab. Das geht dann natürlich nicht. Aber wie gesagt, das Europaparlament und die Kommission hätten dann eben das Nachsehen.
Andreas Meyer-Feist, vielen Dank nach Brüssel. Offene Feldschlacht, der Kampf um Glyphosat, der Tag in HR2 Kultur.
Klingt im Wind ein Wiegenlied. Sonne warm herniedersieht. seine Ähren senkt das Korn. Rote Beere schwillt am Dorn. Schwer von Regen ist die Flur. Junge Frau, was sinnst du nur?
Theodor Storm, wenn es im Gedicht um Fülle und Fruchtbarkeit geht, dann wogt immer gern der Wind durch die Ähren. Das Getreide reift und alles ist gut. Im Gedicht. Matthias Mehl, Landwirt in Niedererlenbach, einem Stadtteil am nordöstlichen Rand von Frankfurt, umgeben von Feldern. Und dort genau liegen auch die Felder des Familienbetriebs von Matthias Mehl. 100 Hektar Getreide- und Zuckerrübenanbau. Guten Tag, Herr Mehl.
Schönen guten Abend.
Sie gehören irgendwie, glaube ich, wie wir alle auch ein bisschen zu den Verlierern dieses Hickhacks. Sie wissen jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Lassen Sie uns mal reden über das Herbizid Glyphosat. Sie benutzen das im eigenen Betrieb. Was machen Sie damit?
Ja, wir müssen ja irgendwie in unserem Betrieb das Unkraut in den Griff bekommen und da haben wir also viel mehrere Werkzeuge, die wir da benutzen. Das ist einmal im Grunde genommen die Fruchtfolge, also der Wechsel von Sommerungen und Winterungen. Das ist die Bodenbearbeitung, das ist die mechanische Unkrautbekämpfung, da ist auch die Handhacke dabei, so ab und zu mal, und natürlich die chemische Unkrautbekämpfung. Und zu dieser chemischen Unkrautbekämpfung gehört dieser eine Wirkstoff Glyphosat auch. Und wir benutzen halt diese verschiedenen Werkzeuge, die ich eben erwähnt habe, so im Wechsel und versuchen, die möglichst sinnvoll zu kombinieren.
Das heißt, Sie benutzen nicht benutzen Sie nicht unbedingt Glyphosat, das kann auch was anderes sein.
Nein, also Glyphosat benutzen wir relativ selten. Das benutzen wir dann, wenn wir relativ hartnäckige Unkräuter auf dem Feld haben, Disteln, in der Regel so Wurzelunkräuter und Quecken, die wir nur mit sehr viel Bodenbearbeitung, mit sehr viel Energieaufwand, also tiefen, mehrmaligen Pflügen wegbekommen würden. Da benutzen wir dann Roundup oder Glyphosat, genauer gesagt. Ja.
Die Disteln, wer das schon mal rausgerissen hat, der weiß, dass die haben so blöde Pfahlwurzeln, die ziemlich tief gehen, da kommt man mit der Hacke schlecht dran. Ich kann das
verstehen. Das heißt immer so schön, wenn man eine Distel aushackt, kommen drei zur Beerdigung.
Ich habe auch schon gesehen, dass das reife Getreide mit Glyphosat abgespritzt wurde, um den Erntezeitpunkt optimal bestimmen zu können. Machen Sie sowas auch?
Sehen Sie, da haben Sie mir was voraus. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Mhm. Also das ist etwas, das habe ich hier noch nie beobachten können. Ich weiß, dass es das gibt. Ich glaube, es ist auch in Deutschland verboten, da mögen Sie mich bitte korrigieren. Aber bei uns hier in der Region Hessen oder Deutschland ist mir das noch nicht begegnet. Im Wesentlichen wird das dann, wenn das gemacht wird, dann dient das dazu, die Reife irgendwie gleich zu ziehen vom Getreide und irgendwie die Reife zu beschleunigen. Aber ich sage jetzt mal, so auch selbstlos als Landwirt, wer das braucht, der soll seinen Gesellenbrief als Landwirt wieder zurückgeben.
Das werde ich ihm sagen, bei dem ich das gesehen habe. Aber dennoch ist das Glyphosat in Ihrem Werkzeugkasten notwendig. Wenn sich jetzt die EU nicht einig wird, wie es weitergehen soll, wie wir es eben gehört haben mit Glyphosat, dann würde die Genehmigung am 15. Dezember auslaufen und Sie dürften das Mittel nicht mehr verwenden und schon für die nächste Aussaat oder vor der nächsten Aussaat nicht mehr verwenden. Was müssten Sie dann anders machen?
Ja gut, das ist in der Logik, wie ich das vorhin aufgezählt habe, müssen dann die anderen Dinge das dann ersetzen. Mhm. Das heißt, wir müssen den Boden etwas mehr bearbeiten und das ist auch nicht so richtig gut. Also wenn Sie jetzt, man kann sich das ja vorstellen, wenn Sie tief pflügen, dann bringen Sie auch ein paar Regenwürmer um oder mit der Fräse kann man sich noch eher vorstellen. Also das hat alles, wir versuchen das sinnvoll zu kombinieren und alles hat so seinen richtigen Platz in der Strategie und wenn das halt jetzt wegfällt, dass dieser Wirkstoff Glyphosat, müssen wir die anderen Dinge halt mehr machen oder aber auch, dass wir bei der chemischen Unkrautbekämpfung halt auf andere Wirkstoffe ausweichen.
Das wollte ich fragen, also ja. Weil man ja das Tiefflügen irgendwie auch mit gutem Grund nicht unbedingt haben möchte, weil man den Boden umdreht und den lebendigen Teil nach unten pflügt sozusagen, würden Sie dann zu anderen chemischen Mitteln greifen müssen an manchen Stellen?
Also wir würden, also jetzt mal so ganz konkret, ich würde dann die Bodenbearbeitung wieder intensivieren, also ich würde mehr pflügen, ich würde mehr Saatbettbereitung machen, häufiger auch den Boden bearbeiten, was ihm nicht unbedingt gut tut, so sind wir heute eigentlich, haben wir uns hier geeinigt, fachlich, und dann, wenn hartnäckige andere Unkräuter auftreten, dann würden wir auf andere chemische Wirkstoffe ausweichen.
Nun gibt es eine man Monate, inzwischen jahrelange Auseinandersetzung über Glyphosat und den Streit darüber, was es tut und wie schädlich es womöglich ist. Wenn es krebserregend ist, würden Sie als Anwender zu den ersten gehören, die davon betroffen wären? Haben Sie da keine Bedenken, wenn Sie das Zeug in den Tank füllen? Also hat Sie diese Nachricht ein bisschen verunsichert?
Nein, ehrlich gesagt, ich meine, man wird ja von vielen NGOs, also nicht Regierungsorganisationen oder Ähnlichen, immer wieder überschüttet mit solchen Horrornachrichten. Also das ist, finde ich, ja inzwischen sehr grotesk und auch unglaubwürdig. Also ich glaube, unseren Behörden, Sie haben da vorhin in Ihrem Bericht das auch aufgezählt, das Bundesinstitut für Risikobewertung, die EFSA und diese Europäische Chemikalienagentur, also alle seriösen Wissenschaftler haben gesagt, Glyphosat ist nicht krebserregend und ich glaube Ihnen.
Okay. Matthias Mehl, Landwirt in Niedererlenbach, der Kreislandwirt von Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Und wir bleiben bei diesem Thema und machen das jetzt noch mal ein bisschen genauer mit dem Krebs und dem Glyphosat. Einer der Gründe, weshalb Glyphosat umstritten ist, weshalb die Mehrheit der EU-Parlamentarier im Umweltausschuss gerade gegen die Verlängerung der Genehmigung gestimmt hat, ist eben diese mögliche Gesundheitsgefahr nicht für die Pflanzen, sondern für die Menschen. Stichwort Krebs. Eben schon erwähnt, mehrfach. Es ist ein Streit über die Ergebnisse von Studien, es ist ein Streit mit verschiedenen Ergebnissen und Interpretationen. Wer die Wahrheit hinter Glyphosat sucht, riskiert Verwirrung, hat eine Kollegin in der Zeit gerade geschrieben. Die Kollegin Annette Rehn aus unserer Redaktion hat es dennoch gewagt, sich in das Wirrwarr der Studien und Institute und Bewertungen zu geben. Hier kommt nochmal die Zusammenfassung zu diesem Thema Krebs.
Das Prinzip klingt einfach. Glyphosat tötet alle Pflanzen. Säugetieren und damit auch den Menschen kann es aber nichts anhaben, so die Theorie. Im Jahr 2015 kamen jedoch Zweifel an diesem Prinzip auf. Die Internationale Agentur für Krebsforschung, kurz IARC, veröffentlichte ein Gutachten, in dem sie Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstufte. Das zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Gremium wertete für sein Urteil verschiedene Studien aus, die die Wirkung von Glyphosat auf Tiere testeten. Und diese Studien an Tieren beeinflussten auch die Risikobewertung für den Menschen, sagte Kurt Streif, Leiter der IARC-Krebsforschergruppe.
Diese Studien sind eben häufig ein Warnsignal, das was bei Nagetieren Krebs hervorrufen kann, in experimentellen Studien eventuell dann eben auch bei Menschen Krebs hervorrufen kann.
Was folgte, waren Sammelklagen in den USA. Die Kläger werfen Monsanto vor, das Mittel Roundup, welches Glyphosat enthält, habe bei ihnen oder ihren Angehörigen eine spezielle Form von Lymphdrüsenkrebs ausgelöst und fordern Schadenersatz. Trotz dieser Vorwürfe fallen in Europa die Bewertungen anders aus. Das Bundesinstitut für Risikoforschung schätzt für die EU das Pflanzengift ein. Nach seinen Gutachten geht von Glyphosat kein Risiko aus. Das hängt auch mit einer anderen Datengrundlage zusammen, sagt der Autor der Unbedenklichkeitserklärung Roland Solecki.
Hinsichtlich der tierexperimentellen Ergebnisse kommen wir zu einer anderen Auffassung, weil wir auch wesentlich mehr Studien als IARC in der Bewertung hatten.
Ähnlich argumentieren auch die Lebensmittelsicherheitsbehörde der EU EFSA und die Europäische Chemikalienagentur. Der Leiter der Risikobewertung bei der Agentur in Helsinki, Tim Bomer, sagt, nach einem Vergleich bestehender Studien sollte Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft werden.
Glyphosate should not be classified as a carcinogen.
Ein Ergebnis, das dem weltweit führenden Hersteller von Glyphosat, Monsanto, gefallen dürfte. Vielleicht deshalb so gut, weil er selbst daran mitgewirkt hat. In internen E-Mails, die öffentlich wurden, behaupten Mitarbeiter von Monsanto, das Unternehmen habe selbst an wissenschaftlichen Studien mitgeschrieben. Darüber hinaus habe der Hersteller demnach Zweifel über die Unbedenklichkeit seines Produkts bewusst verschwiegen. Die Monsanto-Papiere sind aber nicht der einzige Hinweis auf Einflussnahme der Industrie. Die österreichische Umweltorganisation Global 2000 untersuchte das Unbedenklichkeitsgutachten der Forscher des Bundesamts für Risikobewertung. Danach hat das Amt komplette Textpassagen von Industriedossiers abgeschrieben. Das Bundesamt verteidigte sich daraufhin. Solche Übernahmen seien übliche Praxis. Aber das Urteil nicht krebserregend erscheint somit in einem fragwürdigen Licht.
Annette Rehn hat für uns noch einmal zusammengetragen, was es in einer Auseinandersetzung genau nur über die Gesundheitsgefahren durch Glyphosat bereits gegeben hat. Gerne hätten wir an dieser Stelle einen Vertreter der Industrie dazu gehört. Das hat nicht geklappt. Unsere Erfahrung bei der Recherche für diese Sendung ging so. Wir haben bei Bayer gefragt und gehört, bevor Monsanto nicht tatsächlich übernommen ist vom Konzern, sagen sie nichts. Wir haben bei BASF gefragt, weil deren Vorstandsvorsitzender über den Kampf gegen Glyphosat gewettert hatte. Sie wollten nicht mit uns reden. Wir haben beim Industrieverband Agrar gefragt, der erklärte sich für nicht zuständig und verwies auf die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat. Der dort ansässige Sprecher von Monsanto hatte keine Zeit für uns. Das Ganze war ein Tag Arbeit und führte zu nichts. Ergebnis: Die Konzerne brauchen offenbar keine Öffentlichkeit und wollen sie vielleicht auch nicht. Die können offenbar besser ohne uns arbeiten. Wenn die Agrarindustrie also nicht mit uns sprechen will, dann müssen wir jetzt über die Agrarindustrie sprechen. Und das machen wir mit Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker bei der Umweltorganisation Global 2000 in Österreich und Autor des Buches Die Akte Glyphosat. Guten Tag, Herr Burtscher.
Guten Abend.
Sie haben Stefan Weber, also Sie, die Umweltorganisation Global 2000 in Österreich, haben Stefan Weber, den Medienwissenschaftler von der Uni Salzburg, der als Plagiatjäger bekannt geworden ist und schon einigen vermeintlichen Doktoren ihren Titel wieder weggeschafft hat, den haben Sie gebeten, sich das Gutachten des Deutschen Bundesamtes für Risikobewertung zu Glyphosat genau anzusehen. Wir haben davon eben schon gehört. Sein Urteil war vernichtend. Welche Vorwürfe waren das, wenn wir nochmal genau dahinschauen?
Also er sagt, dass alle Kriterien eines Textplagiats erfüllt sind und vor allem er sagt, er erkennt hier drinnen eine vorsätzliche Täuschung über die wahre Urheberschaft, weil nämlich, stimmt das nicht, was das BfR zu seiner Verteidigung sagt, die Behörde hat nicht nur die Texte übernommen von Monsanto, also die Zusammenfassungen und Bewertungen, was ja noch okay wäre, aber sie hat es verabsäumt, eine eigene Bewertung dazu zu schreiben, sondern die Bewertung von Monsanto als ihre eigene ausgegeben. Und da, wo die Quellen im Antrag, also im Zulassungsantrag, der von Monsanto eingebracht worden ist, im Auftrag von einem Konsortium von Herstellern, da, wo die Bewertungen von Monsanto erkenntlich waren und die Quellenhinweise da waren, wurden diese entfernt. Und deswegen ist das eine Täuschung über die wahre Urheberschaft dieser Bewertungen. Und es geht ja nicht um irgendwelche Randthemen, sondern es geht um die zentralen Themen, wo unabhängige Studien, die überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass Glyphosat Krebs verursacht, sowohl beim Tierversuch als auch im Menschen, Studien, die sagen, Glyphosat schädigt die DNA, aber auch Studien, die fruchtschädigende Wirkung von Glyphosat gefunden haben. Also diese unabhängigen publizierten Studien, da hat das BfR tatsächlich plagiiert. Bei den Industriestudien.
Bei der Bewertung dieser Studien.
Bei der Bewertung, richtig. Okay. Im Bewertungsbericht. Mhm. Und das ist, wie gesagt, durch ein Gutachten bestätigt. Und aus diesem Grund hat keine unabhängige Bewertung in diesen Kapiteln stattgefunden.
Haben Sie sich einmal direkt mit den Damen und Herren vom Bundesamt für Risikobewertung darüber unterhalten, warum Sie so vorgehen, wie Stefan Weber Ihnen das nachgewiesen hat?
Habe ich nicht, ja. Wir haben allerdings wiederholt versucht, vor allem im Jahr 2016, aber auch dann, wie diese ECHA-Entscheidung bevorstand, einen runden Tisch in Österreich zu kriegen, wo wir versucht haben, Behördenvertreter, und da hätten wir gerne welche vom BfR oder von der EFSA dabei gehabt, plus Vertreter von der AIAC und unabhängige Wissenschaftler, an einen runden Tisch zu bringen. Weil wenn man sich die wissenschaftlichen Daten anschaut, da sind sehr viele spannende Fragen offen, die, glaube ich, einen transparenten Diskurs gut gebrauchen hätten können. Und diese Bemühungen sind einfach daran gescheitert, dass von Seiten der Behörden und auch von Seiten unseres Landwirtschaftsministeriums offenbar kein Interesse da war.
Und die Industrievertreter, sind die bei Ihnen gekommen, anders als bei uns?
Industrievertreter, also das weiß ich von einem anderen Kollegen, der versucht hat, in Helsinki ein solches Event zu machen. Und da hieß es auch, von Behördenseite kam niemand. Industrie war da keine eingeladen. Mhm.
Weshalb ist es eigentlich so schwierig herauszufinden, was wir, also die Wissenschaft, genau über einen Wirkstoff wie Glyphosat wissen?
So schwierig ist es nicht. Ob ein Wirkstoff krebserregend ist beim Tier, also bei Mäusen oder bei Ratten in sogenannten Langzeitfütterungsversuchen, das ist relativ leicht herauszufinden. Die Tests und die Guidelines gibt es seit den 70er Jahren, seit den 80er Jahren, hat sich da kaum was verändert. Schwierig ist es natürlich beim Menschen, es festzustellen, weil da kann man zwar erkennen, dass Menschen, die mit Glyphosat arbeiten, häufiger Non-Hodgkin-Lymphom, also diesen Lymphdrüsenkrebs, entwickeln, aber man kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass andere Dinge, die genau diese Gruppe von Menschen halt auch unterscheidet von anderen, nämlich sie fahren mit Traktoren, sie verwenden eben auch, und das ist ein wichtiger Faktor, andere Pestizide. Mhm. Diese Faktoren versucht man rauszurechnen, aber ein gewisser Rest Zweifel bleibt. Und genau, weil die WHO, also Krebsforschungsagentur, das sehr genau ist und sehr konservativ, hat sie hier nicht gesagt, wir haben ausreichende Beweise bei Menschen für den Krebs, sondern wir haben begrenzte Beweise.
Mhm. Sie haben vorhin von unabhängigen Studien gesprochen. Wie findet man denn heraus, ob Studien in Wahrheit unabhängig sind? Wir haben ja eben im Beitrag auch gehört, schon zweimal gehört, dass Monsanto auch Studien in Auftrag gegeben hat.
Das ist ein absolut guter Punkt. Ich habe unabhängig gesagt, schlampigerweise fast, ja, die Mehrzahl der publizierten wissenschaftlichen Literatur, die ja erst seit 2011 überhaupt bewertet werden muss im Zulassungsverfahren, das ist eine Erneuerung des EU-Pestizidgesetzes, die habe ich als unabhängig bezeichnet, weil es eben keine Industriestudien sind, keine klassischen. Aber natürlich findet sich darunter auch einiges, was von Monsanto beauftragt und bezahlt wurde, aber dann quasi als normale wissenschaftliche Arbeit publiziert. Mitunter ist das in der Publikation ersichtlich, dass Monsanto der Auftraggeber ist. Heute muss man das so machen. Bei manchen Publikationen ist es aber so, dass wir heute wissen, Monsanto hat zumindest eigenen Angaben zufolge sich als Ghostwriter betätigt und Wissenschaftler dafür bezahlt, dass sie ihren Namen und ihre Seriosität dafür hergeben. Solche Studien gibt es auch.
Herr Burcher, wie kommen wir aus diesem Sumpf heraus und haben für die Verbraucher, für uns alle, für die Leute, die damit umgehen, für die Landwirte, die damit umgehen, irgendwie eine Sicherheit? Wie schaffen wir das?
Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Es gibt zwei Grundprobleme. Das eine Problem ist, dass die Studien, auf denen die Zulassung basiert, geheim gehalten werden. Also es sind Industriestudien, die keiner öffentlichen Kontrolle und auch keiner wissenschaftlichen Kontrolle, genau, Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnis, mhm. Das darf nicht der Fall sein. Diese Studien müssen genauso wie jede andere Studien kritisiert werden können, begutachtet werden können, auch für gut geheißen werden können. Die Industrie würde damit Glaubwürdigkeit gewinnen. Das Zweite, was geändert werden muss, ist, dass die Studien nicht mehr durch die Industrie beauftragt werden, nämlich direkt, wo dann das Labor, das diese Studien macht, ja dem Auftraggeber Rechenschaft geben muss. Und wenn das Labor dann wieder solche Aufträge von Monsanto oder von Bayer kriegen möchte, ist es vielleicht mit einer freundlichen Beurteilung ja besser gestellt als mit einer besonders kritischen oder nüchternen. Es gibt gewisse Spielräume auch in der Interpretation der Ergebnisse. Und das hat eben meine Recherche auch zum Buch gezeigt, dass Behörden sehr gerne sich da an den Argumenten der Studienautoren dieser Industrielabors orientieren und sagen, ich schließe mich hier der Argumentation vom Herrn Strobel an und wir glauben, dass dieser Effekt zwar signifikant ist, aber in Wirklichkeit nicht aussagekräftig.
Mit Transparenz und Kontrolle würde es gehen, sagt der Biochemiker Helmut Burcher. So fasse ich das mal zusammen.
Richtig, ja.
Autor des Buches Die Akte Glyphosat. Recht herzlichen Dank. Offene Feldschlacht, der Kampf um Glyphosat, der Tag in HR2 Kultur.
Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es raunten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Da wogen sie wieder, die Ähren sacht, diesmal bei Josef von Eichendorff und das Ganze im Mondlicht. Manchmal ist es auch besser, wenn man nicht so genau sieht, was da los ist. Der Wirkstoff Glyphosat wird in mindestens 20 Ländern von rund 90 Chemiefirmen hergestellt und doch wird er vor allem mit der Firma in Verbindung gebracht, die sich den in der Natur nicht vorkommenden Stoff Anfang der 70er Jahre hat patentieren lassen, Monsanto. Der US-Saat- und Chemiekonzern, der vor einer Übernahme durch den deutschen Chemiekonzern Bayer steht, ist der wohl meistgehasste Agrochemieriese der Welt. Jan Bösche.
Bayer übernimmt nicht nur den weltgrößten Saatguthersteller, Monsanto gilt auch als der Saatguthersteller mit dem schlechtesten Image. Das Unternehmen steht für aggressive Geschäftspraktiken, gentechnisch veränderte Produkte und scharfe Unkrautvernichter. Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind für Monsanto ein wirtschaftlicher Erfolg. In den USA ist das Saatgut weit verbreitet, es erreicht Marktanteile von über 90%. Eine Kennzeichnungspflicht im Supermarkt gibt es nicht und Monsanto tut auch alles dafür, dass es so bleibt. Mit Millionensummen kämpfte das Unternehmen in mehreren Bundesstaaten gegen eine Kennzeichnungspflicht. Ende vergangenen Jahres verteidigte Konzernchef Hugh Grant das bei CBS. Wir haben große Sorgen, dass wir ein Patchwork aus Regeln in den einzelnen Staaten haben. Am Ende könnte man Lebensmittel nicht mehr von einem Bundesstaat zum anderen bringen. Wenn man an die Zukunft denkt, Lebensmittelsicherheit, Klimawandel, das sind Werkzeuge, die wir griffbereit haben sollen. Gegründet wurde Monsanto 1901 in Missouri in der Kornkammer der USA. Seit gut 20 Jahren verkauft der Konzern gentechnisch verändertes Saatgut für Mais, Soja, Zuckerrüben, Baumwolle. Die Pflanzen sind so verändert, dass sie Unkrautvernichtern widerstehen. Monsanto setzt dafür Glyphosat ein. Das Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Einige Unkräuter haben dagegen bereits Resistenzen entwickelt. Der Grund für Monsantos Geschäftserfolg? Das Unternehmen verkauft Saatgut und Unkrautvernichter im Paket und sorgt mit strengen Lizenzauflagen dafür, dass die Landwirte immer wieder neues Saatgut kaufen müssen. Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind nur ein Grund für Monsantos schlechtes Image. Im Vietnamkrieg gehörte das Unternehmen zu den Lieferanten von Agent Orange. Mit dem Mittel entlaubte die US-Armee riesige Wälder, es machte viele Menschen krank. Eine Klage von US-Veteranen wendeten die beteiligten Chemiekonzerne mit Ausgleichszahlungen ab. Monsanto versucht, auch in der Zukunft der Landwirtschaft mitzumischen, beim sogenannten Digital Farming. Es geht darum, das Internet und moderne Computertechnik für Landwirte nutzbar zu machen. Zum Beispiel können Satellitenbilder und Sensoren Daten liefern, um Düngemittel zielgenauer einzusetzen. Monsanto erwarb 2013 die kalifornische Climate Corporation für rund 1 Milliarde Dollar, der bislang größte Deal in der digitalen Landwirtschaft. Dass Monsanto ein Imageproblem hat, das ist Konzernchef Grant durchaus bewusst. Ich bin überzeugt von der Sicherheit, aber wegen der anhaltenden Bedenken sollten wir einen besseren Job machen für einen Dialog. Ein Teil der Herausforderung ist, dass es so viele Fehlinformationen gibt, wo Lebensmittel herkommen, was auf dem Teller ankommt und was Landwirte heute tun. Für Monsanto liefen die Geschäfte lange glänzend. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet gut 13 Milliarden Euro. Allerdings leidet das Unternehmen darunter, dass die Preise für Agrarprodukte gefallen sind. Es schraubte seine Gewinnvorhersage für das laufende Jahr bereits zurück.
Das ist tragisch. Christian Schüler, Mitglied des Arbeitskreises Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, Agrarwissenschaftler, lange Jahre im Fachgebiet ökologischer Land- und Pflanzenbau der Uni Kassel tätig und heute als Berater in von Bundes- und Landeslandwirtschaftsministerien unterstützten Anbauprojekten tätig. Guten Tag, Herr Schüler.
Hallo, guten Abend.
Vorhin haben wir mit einem Landwirt gesprochen, der uns erzählt hat, wie er Glyphosat einsetzt und warum. Vorsichtig habe ich den Eindruck gewonnen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen erfahren, was der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft verändert hat, dass heute der Bauernverband sagt, das Mittel sei alternativlos.
Also ich würde mal sagen, so wie der Herr Mehl vorhin das beschrieben hat, ist ja sicherlich eher die Ausnahme, denn die Menge einfach des abgesetzten Wirkstoffs Glyphosat in der Bundesrepublik ist so hoch, dass man da nicht mehr von einem vorsichtigen Einsatz sprechen kann. Mhm. 5000 Tonnen sind eine gewaltige Menge. Und die hat zum Beispiel dazu geführt, eben auch, dass einfachere Fruchtfolgen gefahren werden können, dass eben Problemunkräuter, die auftauchen, wenn man nur noch Winterung oder vermehrt Winterung anbaut, besser bekämpft werden können. Und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich der fruchtlose Ackerbau durchsetzen konnte, weil den kann man eigentlich nicht praktizieren, wenn man kein Totalherbizid zur Verfügung hat, um einen reinen Tisch zu machen vor der Aussaat der nächsten Kultur.
Es gibt aber auch noch Grupper und Kreiselecken, wenn ich mal so aus dem landwirtschaftlichen Arsenal reden darf.
Aber da steht einfach dahinter, dass wenn man Glyphosat einsetzt, das natürlich deutlich preisgünstiger ist, als wenn man mit einer Maschine und einem angehängten Gerät nochmal einmal oder zweimal über den Acker.
Das heißt, es ist ein Convenience-Produkt eigentlich für den Landwirt. Er hat weniger Arbeit auch.
Genau, das ist auch die hauptsächliche Begründung der US-amerikanischen Landwirte für den Einsatz.
Nun hat das, es gehört, wenn ich das mal so sagen darf, meiner Ansicht nach, vielleicht auch Ihrer, zur zur modernen Landwirtschaft dazu, dass so gewirtschaftet wird, oder? Die sogenannte moderne Landwirtschaft arbeitet so.
Richtig, sie hat sich da natürlich hinentwickelt und das hat was zu tun noch mit den Rahmenbedingungen. Das Land würde natürlich auch immer auch zusehen müssen, dass sie so wirtschaften, dass am Ende auch für sie ein monetärer Erfolg steht und bei Preisen für ihre Erzeugnisse, die in vielen Bereichen manchmal nicht kostendeckend sind, müssen sie versuchen, die Kosten zu senken. Und dann entwickeln sich solche Anbausysteme.
Dann hat das auch damit zu tun, dass gleichzeitig die Landschaft oder die Felder maschinengerecht gemacht worden sind?
Also man sicherlich. Hat,
ja?
Man kann das in der Statistik sehr schön sehen, dass die Schlachtgrößen sich immer ausgeweitet haben. Und je größer die Schläge werden, um dann maschinengerechter, auch für schwerere Schlepper und für breitere Geräte zu werden, dass da natürlich dann auch Randbereiche verschwinden und damit sowohl die Fruchtfolgen als auch die Landschaft eintöniger werden.
Maschinengerechte Landschaft bedeutet den Verlust von Vielfalt. Das ist von Naturschützern, von Ornithologen und so weiter vielfach beklagt worden. Von Imkern übrigens auch. Der Einsatz von Glyphosat verschärft diesen Verlust, weil er nebenbei viele Pflanzen tötet, die von den Landwirten nicht erwünscht sind, die aber andere Organismen zum Überleben brauchen. Ist Glyphosat auch eine Ursache der Verarmung der Böden, weil es auch Mikroorganismen schädigt? Und ist es auch eine Ursache für das Sterben der Insekten und letztlich dann auch der Vögel?
Also das ist sicherlich, was ja gerade in der letzten Zeit durch die Presse ging, eine Erscheinung, die auf viele Ursachen zurückgeht. Aber ich würde Ihnen da zustimmen, auf jeden Fall auch ein fehlendes Angebot an Nahrungspflanzen für die Insekten, an Blütenangebot. Und das hat natürlich auch was mit einem intensiven Einsatz von Herbiziden insgesamt zu tun. Und bei den Herbiziden steht eben Glyphosat an erster Stelle.
Der Agrarwissenschaftler Christian Schüler, bleiben Sie bitte am Telefon. Wir reden gleich noch mal weiter über das Thema Zukunft der Landwirtschaft. Offene Feldschlacht, der Kampf um Glyphosat, der Tag in HR2 Kultur.
Sommer wird's. Und auf den Feldern reift das Getreide in goldener Saat. Und in den grünen, schattigen Wäldern singen die Vögel. Im Goldsonnenbad ruhen die Dörfer in grünen Auen. Ihre Kirchtürme ragen hoch in den weiten Himmel, den blauen. Weit in der Luft, der sommerlich lauen, jauchzet die Lerche froh. Und durch die Luft, duftvoll gesogen, raunt es und jubelt's im Rauschen der Bäume und in der Vögelein Liederträume. Heißa, der Sommer ist eingezogen.
Hier reift das Korn bei Bertolt Brecht zu Zeiten, als weder von Glyphosat noch von Monsanto noch vom Vogel- oder Insektensterben die Rede war. Glyphosat ist seit Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Einsatz. Es ist das meistverwendete Agrargift. Es wird auf der ganzen Welt eingesetzt, am längsten aber in den USA. Und dort sind auch die ersten Pflanzen gegen das Gift resistent geworden. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Genug Zeit für die Pflanzen, sich darauf einzustellen.
In den vergangenen 20 Jahren liefen die Geschäfte für Monsanto prächtig. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wurde unter dem Markennamen Roundup zum Bestseller unter Farmern und Hobbygärtnern. Gleichzeitig entwickelte Monsanto gentechnisch verändertes Saatgut, vor allem für Mais, Sojabohnen und Baumwolle. Die Monsanto-Pflanzen waren so programmiert, dass ihnen Glyphosat nichts ausmachte. Einfach Roundup über alles spritzen, das Unkraut stirbt, aber Mais, Sojabohnen und Baumwolle wachsen trotzdem. Monsanto machte es den Farmern leicht. Zu leicht, meint Pflanzenexperte Dave Pierce aus Mississippi im Radiosender NPR. Roundup hat viele Leute zu guten Farmern gemacht. Jahrelang waren sie davon abhängig, zu abhängig. Die Probleme begannen vor einigen Jahren. Dass Glyphosat im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen, führte zu Klagen, schadete dem Absatz jedoch kaum. Im Gegenteil, der Anteil an genverändertem Monsanto-Saatgut in der US-Landwirtschaft wuchs stetig auf über 70%. Das größte Problem für viele Farmer, seit einigen Jahren wirkt Glyphosat nicht mehr, weil das Unkraut resistent geworden ist und sich sogenannte Superunkräuter gebildet haben. Also mussten Monsanto und andere Agrarfirmen Agrarfirmen wie BASF dringend nachrüsten. Dabei half ein 50 Jahre altes Unkrautvernichtungsmittel namens Dicamba. Es tötet auch die Superunkräuter, nicht aber das gentechnisch aufgerüstete Saatgut. Doch die großflächige Umstellung auf Dicamba führte in diesem Jahr zu tausenden Beschwerden und Klagen vor Gericht, sagt Bob Hartzler, Agrarwissenschaftler an der Iowa State University.
The Department of Agriculture has had more pesticide.
Bei unserer Fakultät gingen mehr Beschwerden wegen unerwünschter Auswirkungen von Herbiziden ein als je zuvor. Und das größtenteils wegen Dicamba. Dicamba hat einen entscheidenden Nachteil. Der Unkrautkiller verflüchtigt sich leicht. Vor allem bei heißem Wetter verwandelt sich flüssiges Dicamba in ein Gas, das der Wind meilenweit auf benachbarte Felder weht. Dadurch kam es zum Streit unter vielen Farmern. Denn wenn auf den Nachbarfeldern keine gentechnisch veränderten Monsanto-Pflanzen, sondern konventionelle Pflanzen wachsen, dann sterben diese genauso wie das Unkraut. In den Bundesstaaten Arkansas, Mississippi und in den Agrarstaaten des Mittleren Westens kam es zu erheblichen Ernteausfällen und in der Folge zu Protesten und Klagen. Die betroffenen Farmer fordern Schadensersatz. In Arkansas und Missouri wurde Dicamba vorläufig verboten. In Mississippi wurde ein Farmer nach einem Streit um Dicamba sogar getötet. Monsanto ist dagegen überzeugt, dass die Farmer nur besser informiert werden müssen, wie sie das Herbizid fachgerecht spritzen. Der technische Direktor von Monsanto, Rob Fraley, kündigte eine Beratungsoffensive an. Dabei geht es um Zusatzstoffe gegen das Verflüchtigen von Dicamba sowie um bessere Spritzdüsen. Ganz wichtig, wir müssen gemeinsam mit den Bundesstaaten dafür sorgen, dass keine billigen Nachahmerprodukte benutzt werden. Im Klartext bitte nur Monsantos Spritzmittel und Monsantos Gensaatgut benutzen. Doch selbst wenn die Informationsoffensive gelingt und die Klagen glimpflich für Monsanto enden, ist eines jetzt schon gewiss. In 10 bis 15 Jahren werden die Superunkräuter auch gegen Dicamba resistent sein. Doch dieses Problem muss dann wahrscheinlich schon Bayer lösen.
Weil Bayer bis dahin wahrscheinlich Monsanto übernommen hat. Martin Ganselmeier war das. Christian Schüler, Agrarwissenschaftler und Mitglied des Arbeitskreises Bäuerliche Landwirtschaft. Wenn wir das hier bei uns nicht haben wollen, was Martin Ganselmeier da aus den USA berichtet, also eine Aufrüstungsspirale mit immer giftigeren und immer problematischeren Spritzmitteln, dann müssten wir über eine grundsätzlich andere Landwirtschaft nachdenken. Können wir überhaupt noch zurück zu einer Landwirtschaft ohne diese Art der Agrarchemie?
Auf jeden Fall, wir müssen das, wenn wir nicht mit den Konsequenzen leben wollen. Und ich glaube, das bezieht sich auf zwei Bereiche. Der eine Bereich ist, dass eben die Rahmenbedingungen, die agrarpolitischen Rahmenbedingungen verändert werden müssen. Wir sind ja kurz vor einer Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Und da müssen wir aber einfach dazu kommen, dass Mittel, die da zur Verfügung stehen, nicht mehr mit der Gießkanne verteilt werden, sondern gebunden werden an gesellschaftliche Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt.
Sie meinen die Subventionen in diesem Fall, die also mit Mitteln, also nicht die Spritzmittel, sondern das, die Geldmittel.
Nein, die Subventionen, die geldlichen Mittel. Mhm. Ja, und da kann man natürlich dann jede Menge machen. Ein bisschen was passiert ja jetzt auch. Wir haben schon geredet über vielfältigere Fruchtfolgen. Es gibt Programme, die den Anbau von Leguminosen, also von Pflanzen, die in der Lage sind, Stickstoff im Boden zu binden und eiweißreiche Futtermittel zur Verfügung stellen, wie zum Ackerboden oder Erbsen, dass die gefördert werden. Man kann sich auch durchaus verständigen darüber, dass es eine Weiterentwicklung von Verfahren gibt zur mechanischen Unkrautbekämpfung. Also da gibt es eine ganze Menge an Ansatzpunkten und da macht die AWL auch Vorschläge dazu, wie so die Agrarpolitik umgebaut werden kann, dass wir nicht in diese Falle laufen, die wir eben beschrieben haben.
Also wir kommen aber dann nicht zurück zu einer Landwirtschaft wie vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, vor der Industrialisierung der Landwirtschaft, sondern wir kommen zurück zu einer anderen Landwirtschaft, die dann auch mit anderen Mitteln arbeitet. Also nicht chemischen Mitteln, sondern anderen mechanischen Mitteln zum Beispiel.
Zum Beispiel, dass es da intelligentere Lösungen, effektivere Lösungen gibt, die es jetzt gibt, aber auch andere Anbauverfahren. Es ist, glaube ich, technisch überhaupt keine Frage, wenn man eine Mischkultur anbaut, in der Getreide und diese Leguminosen zusammenwachsen, und das sind meistens sehr, sehr stabile und gesunde Bestände, dass man die über technische Verfahren dann am Ende in einer Futtermittelindustrie wieder trennen kann und dann auch gezielt damit Futtermittel herstellen kann.
Ich habe das schon gesehen, das sind Felder, da wachsen dann die Bohnen an den Ähren, an den Halmen des Getreides hoch, ne?
Genau, und das sind dann eher die Erbsen, die sich da hochwachsen, die Bohnen, ja. Die stehen alleine, aber genau das wäre so eine Möglichkeit.
Was ändert sich in den weltweit wichtigen Agrarregionen, also im Mais- und im Weizengürtel im Norden, in den Soja-Gebieten im Süden, wenn wir ohne Totalherbizide Landwirtschaft betreiben? Was passiert dann da?
Also ich glaube, dass es da auch dazu kommen muss, dass die Fruchtfolgen wieder vielfältiger werden, dass dann, wenn solche Prozesse einsetzen, auch nicht mehr so viel Soja für den Export zur Verfügung steht und dass wir uns dann im Gegenzug darum kümmern müssen, dass wir hier wieder mehr Eiweißfuttermittel anbauen und mit diesem verstärkten Anbau dann auch unsere Fruchtfolgen wieder vielfältiger machen.
Also das Soja ersetzen auf unseren eigenen Äckern, nicht mehr importieren.
Genau.
Jetzt habe ich in Norddeutschland, da wo ich auch gesehen habe, dass man Glyphosat einsetzt vor der Ernte, um das Korn tot zu spritzen, damit es alles schön gleichzeitig reif ist und schön trocken, da habe ich auch vereinzelt festgestellt, dass Bauern, die vor Jahren geschleiften Knicks, also die mit Hecken bewachsenen Erdwälle zwischen den Äckern, die verhindern, dass der Wind die Erde wegweht, wieder neu anpflanzen. Gibt es die Tendenz, der Industrielandwirtschaft den Rücken zu kehren oder sind das nur Einzelfälle?
Also ich würde mal sagen, es sind im Moment Einzelfälle, aber die natürlich auch aus der Not heraus diese Notwendigkeit hervorgebracht haben. Gerade in Schleswig-Holstein gibt es erhebliche Probleme mit Winderosion. Mhm. Der Wind tatsächlich ungebremst zwischen den Küsten hin und her pfeift, dann geht jede Menge Oberkrume in die Luft und verschwindet. Das sind gerade die wertvollen Bestandteile eines Bodens, wo eben auch sehr viele organische Anteile drin sind, Humus drin ist und um das zu verhindern, da hilft es eigentlich nur, dass der Wind gebrochen wird und dann wieder neue Hecken angepflanzt werden, sonst ist der fruchtbare Boden irgendwann weggeblasen.
Das heißt, wir müssen wieder zurück zu kleinräumigeren Landschaften, uns verabschieden von diesen Rieseneckern, die dann die Sandstürme auslösen, bei denen schon mal irgendwelche Karambolagen auf der Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden?
Genau. Und wir müssen den Weg auch von maschinengerechten Flächengrößen. Wir haben mittlerweile auch erhebliche Probleme mit Bodenverdichtungen durch zu schwere Maschinen. Jetzt ist ja im Moment gerade die Zuckerrübenernte im Gang und da fahren sehr, sehr schwere Roder über die Äcker, die leer schon an die 33 Tonnen wiegen. Wenn dann der Bunker auf diesen Rodern noch gefüllt ist mit Zuckerrüben, dann wiegen die über 50 Tonnen. Und auf der Straße zugelassen sind maximal 44 Tonnen. Also das kommt dann noch dazu mit ungünstigen Witterungsbedingungen, weil die Ernte eben jetzt zügig gemacht werden muss. Da kann man nicht warten, bis der Boden wieder abgetrocknet ist. Das macht die Böden dicht. Ich glaube, immer größere Maschinen, immer schlagkräftiger, immer größere Arbeitsbreiten führen uns da nicht weiter, sondern machen uns Probleme bei der Bodenfruchtbarkeit.
Herr Schüler, eine kurze Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wäre das Auslaufen der Genehmigung von Glyphosat ein Schritt in diese Richtung oder hat das damit gar nichts zu tun?
Es wäre ein Schritt in diese Richtung, aber er muss natürlich begleitet werden durch Alternativen, die man anbieten kann. Er muss begleitet werden durch eine Umorientierung in Ausbildung und Beratung. Betriebsabläufe auf den Höfen müssen anders organisiert werden. Das ist eine Herausforderung, aber ich denke, sie ist zu meistern.
Der Agrarwissenschaftler Christian Schüler, recht herzlichen Dank. Offene Feldschlacht, der Kampf um Glyphosat. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. An dieser Stelle dann für Sie Claudia Sauter und für heute sagt Tschüss Florian Schwinn.